Also, Leute, es ist eigentlich erstaunlich, dass wir relativ angstfrei ins Auto oder aufs Motorrad steigen und die Kilometer unter die Räder nehmen. Aber im Straßenverkehr in Deutschland werden jeden Tag durchschnittlich 1000 Menschen verletzt und 9 getötet. Aber im Gegensatz dazu, da rückt uns bei Kriegs- und Terrormeldungen vielen Zeitgenossen die Todesangst auf die Pelle. Die mediale Aufmerksamkeit ist allgegenwärtig und sie sorgt dafür, dass wir daran erinnert werden, das Leben ist lebensgefährlich. Noch nie gab es in den letzten 25 Jahren einen so großen Anstieg der Angst unter den Deutschen. Bereits 2016 hatte man in der engsten Studie der R&V-Versicherung herausgefunden, da gab es 3 Gründe, warum die Angst so gravierend ist. Als ersten Platz war die Angst vor der Flüchtlingswelle, an zweitem Platz Angst vor terroristischen Anschlägen und drittens, man traute den deutschen Politikern nicht mehr zu, die Probleme in den Griff zu bekommen. Das war 2016. 2019 gab es eine Shell-Jugendstudie, 12- bis 25-Jährige wurden befragt. Ganz vorn Umweltverschmutzung, zweite Angst Terroranschläge und dritte Angst Klimawandel. Und seit 2020 grassiert ein Virus und das Teil können wir nicht sehen, aber es hat Auswirkungen, dass ein großer Teil der Gesellschaft von der Angst besetzt ist und manchmal helfen die Medien auch noch ein bisschen mit. Es bleibt die Frage natürlich, wenn wir mit Angst konfrontiert werden, wie gehe ich denn mit der Angst um? Ich bin so dankbar, dass Jesus Christus Realist ist. Er stellt erstmal fest, in der Welt habt ihr Angst. Er ist kein Optimist, er ist kein Pessimist, Jesus ist Realist. Er sagt, so ist es. Und schon bei einem kleinen Kind im Alter von 2 Monaten kann man eine hilflose Gebärde der Angst erkennen, wenn man zum Beispiel so tut, als würde man das Kind fallen lassen. Zuckt das Kind zusammen, hilflose Gebärde. Weil das Kind den Eindruck gewinnt, dass die Unterlage, von der sie bisher gehalten hat, plötzlich nicht mehr hält. Davor hat übrigens ein Mensch ein Leben lang Angst, dass die Basis, dass die Grundlage in unserem Leben nicht mehr hält, dass sie wegbricht. Das kann das Einkommen sein, das kann der Ehepartner, die Familie sein, das kann deine Gesundheit sein, alles Dinge, auf die Menschen sich verlassen, wissen wir ganz genau, das kann von heute auf morgen wegbrechen. Und besonders deutlich wird die Angst, also zumindest bei uns beobachte ich das so, wo ich herkomme, zum Neujahr und zum Geburtstag. Da wünscht man sich Gutes, man wünscht sich Glück, man wünscht sich Gesundheit. Und ich habe mich mal gefragt, warum eigentlich? Weil uns allen klar ist, dass genau das Gegenteil davon eintreten könnte. Und zwar in jedem Augenblick unseres Lebens. Dass die Grundlagen wegfallen. Man muss dann feststellen, vor irgendwas hat doch jeder Angst. Die meisten reden nicht darüber, besonders die Männer. Aber die Erfahrung lehrt uns, dass die Angst, wenn sie kommt, sofort da ist, dass sie sofort im Wohnzimmer steht und nicht vorher erst anklopft und klingelt und sagt, Augenblick mal, ich komme gleich. Da gibt es natürlich verschiedene Ängste. Es gibt eine Angst, die krank macht. Meine Kollegin, die kann ein Lied davon singen, die Ärztin, von der ich eben gesprochen habe, die Menschen so krank macht, die Angst, dass sie lebensunfähig werden. Man sagt da Phobie dazu. Ich bin übrigens sehr erstaunt, dass in der politischen und weltanschaulichen Debatte anderen der Begriff Phobie immer so um die Ohren gehauen wird. Wenn jemand mal was Kritisches zum Islam sagt, ist er gleich islamophob. Ich habe den Eindruck, diese Leute, die haben null Ahnung, wie Menschen, Kinder darunter leiden, die wirklich eine Phobie haben. Sonst würde man mit diesem Begriff nicht einfach so locker mal umgehen. Also wünscht man keinem Menschen, dass er in so eine Angst reinkommt, dass er davon krank wird und dass er davon lebensunfähig wird. Die zweite Form der Angst, das ist eine, die ich allen eigentlich wünsche, mir selber auch immer wieder, das ist die Angst, die aufmerksam macht. Wenn ich mit meinen Enkelkindern in der Stadt spazieren gehe, dann hoffe ich, dass sie genügend Angst haben, bei Rot und ohne zu gucken, über die Kreuzung zu gehen. Wenn sie das nicht haben, werde ich als Großvater mich darum bemühen, dass diese Angst in ihrem Leben eintritt, weil ich ihnen erzählen werde, was mit ihnen alles passieren kann, wenn sie bei Rot ohne zu gucken über die Kreuzung gehen. Und ich hoffe, dass sie diese Angst bekommen, die aufmerksam macht. Der große Denker Karl Jaspers hat einmal gesagt, Angst muss uns bleiben, die sich umsetzt in aktive Sorge. Bei meinen Enkelkindern auch Sorge um ihr eigenes Leben. Und eine dritte Angst, die sehr mit der zweiten verwandt ist, eine Angst, die fragend macht. Das ist die Angst, die eben dann kommt, wenn die Stärken abgezogen werden im Leben, wenn die Grundlage wegbricht und uns klar ist, es kann ab morgen alles anders sein. Und dann fragt man sich, was ist das Thema? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Manche, die haben dir das erzählt, dass sie durch tiefes Leid gegangen sind, wo Grundlagen weggebrochen sind, wo Stärken abgezogen wurden. Und sie sagten, bevor ich in den dunklen Keller musste, habe ich oberflächlich gelebt. Aber dann, als die Stärken abgezogen wurden in meinem Leben, da habe ich die eigentlichen, da habe ich die wichtigen Fragen gestellt. Wir müssen natürlich auch die Diagnose stellen, wenn es um die Angst geht. Woher kommt sie eigentlich? Da gibt es unterschiedliche Angebote. Manche sagen, der war schon immer ein ängstlicher Typ. Als kleiner Bub war er ängstlich. Der wird als alter Mann immer noch ängstlich sein. Ist halt so gestrickt. Bei wieder anderen, da sagt man, ja, guck, dieses arme Menschenkind, das hatte eine schlimme Krankheit, Krebs. Die Diagnose hat angeschlagen, wurde als geheilt entlassen. Und nun tickt eine Zeitbombe, es könnte ja wieder ausbrechen. Wir könnten noch vieles nennen, ich will euch gleich sagen, was die Diagnose der Bibel ist. Die Diagnose der Bibel sagt uns, seit das Tor zum Paradies ins Schloss gefallen ist, wird uns die Angst immer an den Fersen kleben. Außerhalb des Paradieses herrscht Angst. Der Mensch hat Gott aus seiner Welt rausgeschmissen. Das Ergebnis ist, die Angst ist in die Lebenswelt von uns Menschen reingekommen. Und wenn das so ist, wenn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, dann muss ich doch manchmal fragen, wie gehe ich denn nun damit um? Was mache ich denn? Wie reagiere ich darauf? Da gibt es so die Möglichkeit, das sind die einen, die reagieren mutlos. Die stecken den Kopf in den Sand angesichts von Krisenkatastrophen und die leben so, wie in manchen Kirchen gepredigt wird. Erstens, es ist schlimm. Zweitens, es wird alles noch schlimmer. Drittens, mir ist auch schon schlecht. Amen. Und so werden die Leute dann nach Hause geschickt. Und manche, die haben so einen Lebensstil. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, ich will mutig gegen die Angstmacher angehen. Es gibt übrigens eine Formel, gegen übermächtige Angstsituationen anzugehen. Und du beginnst damit, dass du dir eine wichtige Frage stellst. Was ist das Schlimmste, was mir in meiner Situation möglicherweise passieren könnte? Und wenn es dann so schlimm kommt in deinem Leben, da siehst du zu, dass du dich mit dem abfindest und Frieden mit dem Schlimmen findest. Und erst dann überlegst du in aller Ruhe, wie du diesem Schlimmsten die Spitze abbrechen kannst. Was ist der Effekt? Wer sich auf das Schlimmste gefasst gemacht hat, hat nichts mehr zu verlieren, sondern nur noch zu gewinnen. Und wer mit dem Schlimmsten Frieden geschlossen hat, steht plötzlich Kräfte zur Verfügung, um Lösungswege zu finden. Und wer dann in der Angst dem lebendigen Gott vertraut, der starrt dann nicht mehr auf die Ängste, sondern kann ein uraltes Lied aus vollem Herzen singen, wo es heißt, befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Zu dem gehöre ich dann. Jetzt will ich mit euch mal eine Reise machen, das macht man nicht so schnell mit dem Motorrad. Ich gehe mit euch jetzt mal nach Israel und wir beamen uns mal 3000 Jahre zurück. Dort gab es in der Politik damals ein Angstphänomen. Ein Riese trat auf. In Israel spielte sich einer der berühmtesten Kämpfe der Weltgeschichte ab. Die Philister zogen gegen Israel in den Krieg. An der Küste des Mittelmeers hatten die Philister sich niedergelassen, da wo heute ungefähr der Gazastreifen ist. Und die Israeliten lebten oben in den Bergen, da wo heute Bethlehem ist. Und der König der Israeliten war Saul. Und die Philister waren gefürchtete Krieger. Und Feinde der Israeliten und zogen das Elatal hinauf und erzielen, sie wollten die Hügelkette einnehmen, Bethlehem. Und der König Saul war in großer Sorge, rief seine Krieger zusammen, sie eilten den Berg hinunter den Eindringlingen entgegen. Im Elatal standen sie sich nun gegenüber, auf der einen Seite die Philister, auf der anderen Seite die Israeliten. Sie waren von einem Fluss getrennt und in der offenen Feldschlacht, da wollte man Blutvergießen in der Antike vermeiden und stellte manchmal von beiden Seiten einen Krieger zur Verfügung, die beide gegeneinander antraten. Und die Philister, die schickten einen Riesen, die Bibel berichtet, einen über 2 Meter Hünen, das war der Goliath. Er trug einen Bronzepanzer, einen Schuppenpanzer, einen Bronzehelm. Man hat ausgerechnet, 56 Kilo haben die ganzen Klamotten gewogen. Also ist eure Motorradmontur vermutlich nicht viel dagegen. Außerdem hat er einen Schwertenspieß und einen Wurfspeer gehabt. Und vor ihm trug ein Mann noch ein Schild. Und man muss feststellen, was für eine Übermacht. Und der Goliath, der baut sich vor den Israeliten auf und rief, ich lese mal Originalton Bibel. Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkommen soll, vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und da war sie plötzlich da, die Angst. Er steht als Saul und ganz Israel, diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Dieses Muskelspieltheater von dem Goliath ging nun schon 40 Tage. Und während dieser Zeit, das steht auch in der Bibel berichtet, muss ich erzählen, machte der Ritter David sich auf die Socken. 3 seiner Brüder haben bei den Israeliten in der Armee gedient. Die Familie musste vermutlich für die Verpflegung sorgen. Und der Vater sagt zu David, bringe deinen Brüdern geröstete Körner und Brote. Und 20 Kilometer läuft er nun von Bethlehem bergabwärts. Und als er ankommt, bekommt er die tägliche Kriegsgeschrei von dem Riesen Goliath mit. Israel und die Philister waren wieder aufgestellt und David sah, wie den Israeliten beim Anblick des Riesen das Herz in die Hosentasche rutschte. Angst. David gegen Goliath ist zur sprichwörtlichen Situationsbeschreibung geworden, wenn ein Mensch gegen einen Riesen ankämpfen muss. Wisst ihr, dieser übermächtige Gegner muss nicht immer Goliath heißen. Sie tragen manchmal Namen wie Behinderung, Arbeitslosigkeit, Schicksalsschläge, Mobbing am Arbeitsplatz, ein Unfall. Manchmal sind es ungelöste Probleme in der Ehe. Auch das kann zum Riesen sich aufbauen. Überforderung am Arbeitsplatz. Für manche ist das auch die weltpolitische Lage. Focus Online brachte im Jahre 2017 eine Überschrift, wo Stephen Hawking warnt, die Menschheit ist verloren, wenn wir nicht die Erde verlassen. Der Astrophysiker drängte darauf, neue bemannte Weltraummissionen durchzuführen. Ein Vordringen ins All werde nicht nur die Menschheit komplett verändern, meinte er, so der Astrophysiker, es sei auch die einzige Chance für unser Überleben. In Norwegen sagte er bei einem Vortrag, hier wird der Platz knapp und die einzigen Orte, zu denen wir vorstoßen können, sind andere Welten. Eine Ausbreitung im All ist womöglich das Einzige, was uns noch vor uns selber schützt, soweit der Wissenschaftler. Wisst ihr, die Diagnose der Bibel ist auch, die Erde ist verloren, aber das Rettungsangebot der Bibel ist ein ganz anderes. Nämlich nicht die Erde verlassen, sondern Jesus ist gekommen auf die Erde. Das ist das Rettungsangebot Gottes. Nun zurück nochmal nach Israel. Nach einigen Hin und Her steht David nun vor König Saul und sagt, wegen Goliath lasse keiner den Mut sinken, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Riesen, mit den Philister kämpfen. Saul meint, das kannst du nicht. Du bist zu jung, du bist zu unerfahren und dann muss ich schon wieder eine Pause machen. Das kann dir nicht nur ein König sagen, das sagen manchmal die Eltern ihren Kindern, du kriegst das nicht gebacken. Manchmal sagt der Chef zu seinen Mitarbeitern, das kriegst du nie hin. Und manchmal sagt es uns auch eine innere Stimme. die uns runterziehen will. Du packst das nicht. Ich will dir gleich sagen, diese innere Stimme kommt nie von Gott, weil Gott will aufrichten. Und die Konkurrenz, die will runterziehen. Jesus hat einen Namen dafür, ist der Teufel. David erzählt jetzt dem König von seiner Berufserfahrung. Als Hirte musste er die Herde gegen wilde Tiere verteidigen. Da kann er es mit dem wilden Goliath auch noch aufnehmen. David sprach: Der Herr, der mich vor dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten vor diesem Philister. Und dann lässt David sein Motiv durchleuchten. Goliath hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Das ist sein Motiv. Nochmal zurück zu der Angstformel. Was war die Angstformel? Was ist das Schlimmste? Dann Frieden mit dem Schlimmsten finden, auch wenn ich den Kampf verliere. Dann mit Gott und klarem Kopf in den Kampf gehen. Wisst ihr, Freunde, es gibt Kämpfe, da brauchst du Mut, weil du nicht weißt, wie der Kampf ausgeht. Zum Beispiel, manche stecken in einem Kampf drin vor der Übermacht einer Krankheit. Und sie wissen nicht, wie die Nummer ausgeht. Dann kenne ich Leute, die in schlimme Krankheiten reingekommen sind, nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern gesagt haben, ich gehe in den Kampf, egal wie die Nummer ausgeht, ich bin in Gottes Hand. Und ich denke an die verfolgten Christen, während wir friedlich hier sitzen, die Bibel ausschlagen dürfen und uns niemand einsperrt, nur weil wir eine Bibel haben, wie das in Nordkorea ist. In Nordkorea marschierst du schon ins Konzentrationslager, nur wenn du eine Bibel besitzt. Und nicht nur du, auch deine Familie gleich noch mit. Die sind in Kämpfen drin, da wissen sie nicht, wie es ausgeht. Aber sie gehören zu Jesus und sie sagen, wir haben Frieden mit diesem Schlimmen gefunden und sie verzweifeln nicht. Und selbst manche im Islam, die können das Gefängnis verlassen, wenn sie Jesus abschwören. Machen sie nicht, weil sie sagen, bei Jesus habe ich das Leben. Wenn sie den Kampf verlieren hier auf Erden, dann sind diese Christen eben dennoch nicht verloren. Sie bleiben in Gottes Hand, weil nicht mal ein Goliath einen Christenmenschen aus der Hand Gottes reißen kann. Die sind gehalten im Leben und im Sterben. Zurück nach Israel, dem König, dem wird jetzt klar, der David ist kein Draufgänger, der David ist auch kein Revolverheld, der ist kein Angeber, das ist einer, den darf ich nicht ausbremsen. Der vertraut Gott, der bekennt sich zum lebendigen Gott, dem wird Gott bestimmt beistehen. Der König Saul gibt David sein Gewand, steckt ihn in seine Kampfrüstung, er will David schützen, aber der David meint, du, das geht nicht, denn ich bin es nicht gewohnt, und er legt den ganzen Klapperadatsch wieder ab. Und ich lerne hier, wir sollten nicht in der Rüstung eines anderen Menschen kämpfen. Wer andere nur kopiert, der schwächt sich selber. Und hier lerne ich eigentlich, wir sollen die Anlagen nutzen, die Gott in unserem Leben bereits angelegt hat, die er dir geschenkt hat. Und das macht der David. Er nimmt Hirtenwaffen mit, seinen Stab, 5 glatte Steine, die Steinschleuder, kein Schwert, kein Schild. Und ich merke, es gibt zu jeder Zeit Riesen, die uns mutlos machen wollen, die uns Furcht einflößen wollen. Wer soll die Übermacht bezwingen? Und jetzt geht's los. Ja, Goliath verspottet und verachtet David, als er ihn sieht, wie er daherkommt. Ich lese, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott. Wenn ich damit in Berührung komme, zucke ich immer ein bisschen zusammen, wenn jemand flucht, und ich werde daran erinnert an meine Jugendzeit. Ich bin als junger Mensch Christ geworden mit 15. Mein Stiefvater war SED-Genosse, gehörte also in der DDR zur Kommunistischen Partei. Und dann hatten wir in der Schule ein Gedicht zu lernen von Heinrich Heine. Und daran werde ich mich immer erinnert. Und da habe ich eine Strophe, wie zwei andere in unserer Klasse, nicht mit aufgesagt. Da heißt es, ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten. Das waren die Schlesischen Weber, das Gedicht die Schlesischen Weber von Heinrich Heine. Da gab es natürlich eine schlechte Zensur. Wir waren Christen und haben gesagt, das sagen wir nicht auf. Was im Unterricht uns damals verschwiegen wurde, war, dass Heinrich Heine alle seine gotteslästerlichen Werke widerrufen hatte. Sein Gewissen hatte ihm im Alter eingeholt. Im Nachwort zu seiner Gedichtsammlung schrieb er 4 Jahre vor seinem Tod: Wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer verbrannt. Es ist besser, dass die Verse brennen, als der Verse machen. Ich bin zu Gott zurückgekehrt wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern die Schweine gehütet habe. Soweit Heinrich Heine. Zurück zu David. David aber sprach zu dem Philister, nachdem er geflucht hatte: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Als sich nun der Philister aufmachte und der Herr ging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen, und David tat seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein daraus, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein, traf und tötete ihn. Wisst ihr, Freunde, man könnte sagen, was für ein Zufall, dieser Zwerg gegen den Riesen, der hat Glück gehabt. Man könnte auch fragen, hat Goliath vielleicht ein bisschen schlecht gefrühstückt gehabt, war heute gerade mal nicht so gut drauf. Ich entdecke hier göttliche Planung. Ich sehe 2 Dinge, die David zum Sieg verholfen haben. Das erste, er ändert die Kampftaktik. Goliath gehört zur Infanterie, zu den Fußsoldaten mit Schwert und Schild. David setzt auf Artillerie und der Riese geht zu Boden. Altan Hirsch, das ist ein Ballistikexperte der israelischen Streitkräfte, der hat das genau berechnet. Er hat gesagt, wenn ein normal großer Stein aus einer Entfernung von 35 Metern geschleudert wurde, traf der Stein mit einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometer auf die Stirn des Riesen. Das reicht, um ihn zu töten oder das Bewusstsein zu rauben. Die Wucht des Aufpralls entspricht in etwa, schreibt er weiter, einer Kugel aus einer modernen Handfeuerwaffe. Der Stein legte die Entfernung in weniger als einer Sekunde zurück, schrieb der Experte. Und in dieser Zeit konnte der Goliath mit seiner Aufmachung ja sich nicht mal einen Millimeter bewegen. David hat sich nach den Spielregeln nicht gehalten des Kampfes, sondern das eingesetzt, was Gott in seinem Leben bereits angelegt hatte, was er an Ressourcen hatte. Er hat nicht auf seine Nachteile geschaut im Kampf. Er hat nicht auf seine Schwächen geschaut, nicht auf seine Unzulänglichkeiten, sondern auf seine Begabungen, die er von Gott geschenkt bekommen hat. Gott hatte David schon lange auf diesen Kampf vorher eben vorbereitet. Das Zweite, was ihm zum Sieg verholfen hat, seine innere Einstellung. Er sagte zum spottenden Goliath: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen Gottes, des Gottes Israels, den du verhöhnt hast. Er legt alles in die Hand Gottes und er sagt: Ich bin mit Gott gegen meine Angst, gegen meine Riesen unterwegs. Im Namen Gottes die Kämpfe des Lebens zu bestehen heißt: Ich kämpfe, denn ich zu Gott gehöre, nicht alleine. Gott ist größer, ihm gehört mein Leben. Und eins, das darf ich heute Abend nicht vergessen, so viel Zeit muss sein: Einen Kampf können wir nicht bestimmen. Da stimmt der Satz vom König Saul, wo er gesagt hat: Das kannst du nicht. Das ist der Kampf gegen eine gewaltige Übermacht, die uns platt macht. Das ist der Kampf gegen Sünde, Tod und Teufel. Gegen die eigentliche Ursache der Angst in unserem Leben. Und ich bin so dankbar, dass einer diesen Kampf aufgenommen hat und dass er diesen Kampf auch gewonnen hat. Das ist derjenige, der am Kreuz hing und herausgeschrien hat: Es ist vollbracht. Und wenn er geschrien hat am Kreuz: Es ist vollbracht, dann muss ich nichts mehr dazu bringen. Dann ist es erledigt. So wie manche sich einbilden: Ich muss ein gutes Werk tun, ich muss den Pfarrer schön freundlich grüßen, ich muss die Kirchensteuer bezahlen und dann komme ich vielleicht durchs Himmelstor. Nein, es ist vollbracht. Es kann nichts mehr. Hier brauchen wir Stellvertretung in diesem Kampf. Es gibt viele Dinge im Leben, wo wir uns nicht vertreten lassen können. Du brauchst dich nur mal um einen Job zu bewerben. Da kannst du nicht sagen, ich schicke mal meinen Arbeitskollegen hin, der kann das vielleicht ein bisschen besser als ich. Da musst du selber hin. Bei der Eheschließung kannst du auch nicht sagen, ich bin gerade auf Dienstreise, auf Standesamt schicke ich meinen Kumpel mit der Firma unterschreiben. Da muss man selber hin. Wenn der Arzt dir sagt, ich muss sie operieren, dass sie noch ein paar Jahre leben können, da kannst du auch nicht sagen, mein blöder Nachbar, den ich überhaupt nicht leiden kann, der soll das mal für mich machen. Zur Operation geht. Da kann ich keine Stellvertretung hinschicken, da muss ich selber hin. Und auch im Sterbebett am Schluss, da kann ich keine Stellvertretung schicken, da muss jeder von uns selber durch. Aber an der wichtigsten Schnittstelle, die auch das Sterbebett betrifft, haben wir Stellvertretung, das ist die Schnittstelle, wo es darum geht, um diesen gewaltigen Kampf gegen Sünde, Tod und Teufel hat Jesus diesen Sieg errungen. David hat den Kampf gegen Goliath gesiegt und Jesus hat am Kreuz auf Golgatha gesiegt. Und dort hat er das alles erledigt. Und jeder, der zu Jesus gehört, der sagt, ich stelle mich unter das Kreuz im übertragenen Sinne, Jesus gehört mein Leben. Jeder, der das in seinem Schritt, diesen Schritt getan hat in seinem Leben, der kann wissen, dieser Kampf ist für mich gekämpft. Bitte Gott mal nicht zuerst um die Beseitigung der Kämpfe in deinem Leben, sondern um einen kräftigen Glauben in den Kämpfen deines Lebens, dass du dich an Jesus hältst, der den wichtigsten Kampf schon gefochten hat. Und wenn du im Leben vor schlimmen Kämpfen bewahrt worden bist, verschont worden bist, der letzte Riese, den ich schon erwähnt habe, der macht eben keinen Bogen um uns drumherum. Und das ist der Tod. Und diese Angst vorm Sterben ist ja das, was uns alle prägt, bis in alle Ängste hinein. Aber Jesus, der schafft diesen Kampf. Und wir sagen, kriegen wir nicht gebacken. Letztendlich sind alle unsere Ängste ja davon geprägt, dass wir ein Verfallsdatum aufgedrückt bekommen haben, nur wir kennen das Datum nicht. Aber wir wissen, bei Jesus und mit Jesus werde ich das Leben überleben. Und wenn ich eines Tages sterbe und ich gehöre zu Jesus, kann ich sagen, wenn ich sterbe, damit kann ich auch gut leben. Jesus stellt nicht nur fest, in der Welt habt ihr Angst, er ist Realist, er fügt noch hinzu, verliere nicht den Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Und damit weist ganz weit auf das Kreuz hin. Das bedeutet im Klartext, der Glaube an Jesus Christus hilft auch jetzt schon hier, die Lebensangst zu überwinden. Kann man Angst besiegen? Nein, Jesus kann das. Wenn ich mich an ihn halte, dann geht er mit mir durch die Kämpfe des Lebens hindurch. Wisst ihr, dieses großartige Angebot, das Gott macht, dieses Rettungsangebot, davon wollen die Leute in der Regel nichts hören. Vor uns wurde zum Jakob ja schon angedeutet, ich wohne ja selber hier seit meiner Geburt in den neuen Bundesländern. Das ist die atheistischste Region in der Welt. Vor einigen Jahren hatte Tschechien noch den Platz 1. Wenn man also die neuen Bundesländer aus Deutschland als Region mal rausnimmt, haben wir hier die atheistischste Region der Welt, wo man an nichts glaubt. Und dann hört man so die Ausreden und inzwischen auch immer mehr an den alten Bundesländern. Wenn zum Beispiel ein Millionär freudig berichtet, dass er Christ geworden ist, weil er sich gefragt hat, ob es außer seinem Besitz noch mehr gibt, dann sagen die Leute, der hat gut reden. Wenn ich mir ums Geld keine Gedanken machen müsste, dann hätte ich auch Zeit für die Religion und könnte solche frommen Töne spucken. Wenn plötzlich der eine daherkommt, ein unheilbar kranker Mensch, und sagt, was ihn in seiner Situation Jesus bedeutet, dann sagen die Leute, das ist typisch, wenn der Mensch nicht mehr weiter weiß, dann braucht er einen Gott. Der Glaube ist was für Schwache, für Dumme, für Hilflose. Wir merken immer wieder auf der ganzen Palette, wenn dieses Rettungsangebot von Jesus kommt, gehen die Ausreden den Menschen nicht aus. Aber eins wird ihnen ausgehen, und das ist die Zeit, die Lebenszeit. Ich wünsche jedem, dass er an seiner Lebenszeit an den Punkt kommt, wo er sagt, jawohl, Jesus ist die Botschaft, ist die ausgestreckte Hand Gottes und ich will diese ausgestreckte Hand Gottes ergreifen. Bevor das Navigationssystem in meinem Auto, wenn ich vom Friedhofstor stehe, sage, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wisst ihr, liebe Freunde, es kann ja sein, dass heute hier jemand mit eingeladen ist, der noch nicht zu Jesus gehört und der noch nicht unter dem Kreuz von Jesus sein Leben geparkt hat. Wenn jemand heute hier ist, dann möchte ich dir jetzt gerne ein Angebot machen. Du sagst es Jesus im Gebet. Ich werde es gleich laut ein Gebet sprechen, dass du in der Schaltzentrale deines Lebens, die Bibel sagt Herz dazu, dort wo wir die Entscheidungen treffen, dass du dieses Gebet zum eigenen Gebet machst. Ich bitte dich, dass wir eine Vereinbarung treffen, dass du hinterher dann zu mir kommst und ich gebe dir eine Karte, da steht das Gebet als Erinnerung noch drauf, würde ich dir gern schenken. Es ist auch die Möglichkeit, dass wir ins Gespräch kommen können, wenn noch Fragen sind, auch einige Mitarbeiter sind ja hier. Aber wichtig ist, sollte jemand dabei sein, wo das noch nicht geklärt ist, dann lade ich dich im Namen von Jesus ein, das ab heute zu klären. Diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen, aber wir können Hilfestellung geben. Und das möchte ich gern tun. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.